Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Das ist ein Special für Christine, anknüpfend an deine Frage, wo kommt eigentlich der Mensch her, beziehungsweise ob der Buddha etwas dazu gesagt hat. Die Frage, die ich denke für uns interessant ist, ist, wie viel Theorie braucht man, um Achtsamkeitspraxis zu praktizieren? Und das war natürlich auch immer eine Herausforderung für den Buddha. Von den Schülern, die er hatte, und der Schumann, das war ein Indologe, der einige Bücher über den Buddhismus geschrieben hat, der hat in seinem Buch über die Biografie vom Buddha so eine Statistik aufgestellt, wo er gezeigt hat, aus welchen Kasten kamen die Mönche des Buddha. Dort gibt es einen Überhang der Brahmanen. Über 50% der Schüler vom Buddha, wo man nachverfolgen konnte, wo der herkommt, waren hochgebildete Brahmanen. Die waren natürlich so die Intellektuellen ihrer Zeit und hatten auch, zumindest zu dem Zeitpunkt, als der Buddha gelebt hat, durchaus ein philosophisches Training hinter sich. Das heißt, die haben sich sehr wohl auf einer hohen abstrakten Ebene Gedanken gemacht über das Leben. Der Buddha selbst kam ja aus der Kriegerkaste. Ich sag mal, die waren nicht so intellektuell orientiert. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, dass der Buddha wirklich immer noch auf dem Boden geblieben ist und nicht in das Spekulative so stark abgehoben hat. Es gibt, was ich das letzte Mal ja erwähnt habe, die Geschichte mit dem Pfeil. Und jetzt habe ich die mal ausgegraben. Das ist eine Lehrrede aus dem Majjhima Nikaya. Das ist die mittellange Textsammlung. Also die meisten Sammlungen innerhalb des Pali-Kanons sind nicht nach Inhalten geordnet. Es gibt eigentlich nur eine Sammlung, die nach Inhalten geordnet ist. Das ist die Samyutta Nikaya. Das sind, jedes Kapitel hat ein Thema und die Texte, die da drin sind, sind zu dem Thema passend. Und sonst sind alle Textsammlungen nur nach der Länge der Lehrreden geordnet. Interessantes Ordnungsschema. Das ist ungefähr ein bisschen so, wie wenn ich meine Bücher nach der Seitenanzahl ordnen würde. Oder nach Farbe, geht auch. Die Texte, der mittellangen Texte, Majjhima Nikaya, ist halt eine Textsammlung, die, ich glaube, 150 Texte umfasst. Dann gibt es eine Sammlung, die heißt Digha Nikaya. Das ist die Textsammlung der langen Texte. Dieser Text mit dem Pfeil, wie fängt denn das an? Also er ist da in dem Park von dem Anatta Pindika. Anatta Pindika war ein reicher Kaufmann, ein sehr starker Förderer vom Buddha, der durch seine Handelsgeschichten sehr reich geworden ist und einer der bekanntesten Laienanhänger des Buddha war. Also da ist auch wieder so ein Teil, was eigentlich der Buddha nicht wissen könnte oder auch nicht der Ananda. Und zwar, das fängt so an, so habe ich gehört, okay. Einmal hielt sich der Erhabene bei Savatthi im Jetta-Hain, dem Park des Anatta Pindika, auf. Als der ehrwürdige Malunkiyaputta zu dieser Zeit allein in der Meditation weilte, erschien der folgende Gedanke in seinem Herzen. Diese spekulativen Ansichten sind vom Erhabenen nicht verkündet worden, sind von ihm verworfen und abgelehnt worden. So, das denkt sich dieser Mönch. Also ist jetzt die Frage, woher weiß das eigentlich der Buddha, beziehungsweise woher weiß das der Ananda? Also das, ja, das sind so die kleinen Widersprüche, auf die man stößt, wenn man das ein bisschen genauer liest. Also der hat sich überlegt, okay, der Buddha hat da eigentlich zu diesen Fragen nichts gesagt und womit hat er sich beschäftigt, dieser Mönch? Die Welt ist ewig und die Welt ist nicht ewig. Die Welt ist endlich und die Welt ist unendlich. Die Seele ist das gleiche wie der Körper und die Seele ist eine Sache und der Körper ist eine andere. Und ein Tathagata existiert nach dem Tode. Hier ist Tathagata der Begriff für den Buddha. Existiert nach dem Tode und ein Tathagata existiert nach dem Tode nicht. Und sowohl existiert ein Tathagata nach dem Tode, als auch existiert er nicht. Und weder existiert ein Tathagata nach dem Tod, noch existiert er nicht. Also der war ziemlich intellektuell unterwegs, wie man so hört. Der Erhabene verkündete mir diese nicht. Und ich billige und akzeptiere diese Tatsache nicht, dass er sie mir nicht verkündet. Also werde ich zum Erhabenen gehen und ihn nach der Bedeutung von diesen fragen. Wenn er mir verkündet, entweder, und jetzt kommt wieder dieser Textbaustein, das spare ich mir jetzt, dann will ich das heilige Leben unter ihm führen. Wenn ihr mir diese nicht verkündet, dann will ich die Übung aufgeben und zum niedrigen Leben, das heißt zum weltlichen Leben, zurückkehren. So, das heißt, er hat jede Menge spekulative Gedanken im Kopf gehabt, hat jetzt den Anspruch gehabt, okay, der Buddha soll mir da jetzt eine klare Antwort drauf geben. Wenn er das kann, bleibe ich bei ihm, wenn nicht, gehe ich. Ziemlich einfach. Also als es Abend war, erhob sich der ehrwürdige Malukyaputta von der Meditation und ging zum Erhabenen. Nachdem er ihm gehuldigt hatte, setzte er sich seitlich nieder und sagte dieses zu ihm. Ehrwürdiger Herr, Bante steht da im Original. Da erschien, als ich allein in der Meditation weilte, der folgende Gedanke in meinem Herzen. Diese spekulativen Ansichten sind vom Erhabenen nicht verkündet worden, sind von ihm verworfen und abgelehnt worden, nämlich. Das ist übrigens ich habe mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, es ist die Neumann-Übersetzung. Aber für unsere Zwecke reicht das. Weil das Schöne bei der Neumann-Übersetzung ist, der hat sozusagen wortwörtlich den ganzen Text übersetzt und die meisten Übersetzungen sind Kürzungen. Das heißt, diese Wiederholungen haben sie rausgelassen. Also er sagt halt, Junge, also ich will da eine Antwort drauf und wenn nicht, gehe ich. Also, wenn der Erhabene weiß, die Welt ist ewig, so möge der Erhabene mir verkünden, die Welt ist ewig. Wenn der Erhabene weiß, die Welt ist nicht ewig, so möge der Erhabene mir verkünden, die Welt ist nicht ewig. Und jetzt geht das so weiter. Das sparen wir uns, können wir uns vorstellen, was da alles kommt. Wir schauen uns. So, jetzt kommt die Antwort des Buddha. Ja? Also bis jetzt hat er so in sich geruht und sich das mal angehört. Ja. Jetzt sagt er, wie ist das, Malukyaputta? Habe ich jemals zu dir gesagt, komm, Malukyaputta, führe das heilige Leben unter mir und ich werde dir verkünden, die Welt ist ewig. Also es sind anstrengende Gespräche auch, ja, wenn man sich das so vorstellt. Und dann, nein, ehrwürdiger Herr, nachdem das so ist, fehlgeleiteter Mann, wer bist du und was verkündest du so vorlaut? Weiß ich jetzt nicht genau, wie das passt. Auf jeden Fall sagt dann, wenn irgendjemand sagen sollte, ich werde das heilige Leben unter dem Erhabenen nicht eher führen, als der Erhabene mir verkündet, die Welt ist ewig, so wurde das dennoch vom Erhabenen unverkündet bleiben. Und mittlerweile würde jene Person sterben. So. Also er wird nichts sagen, auch wenn die Person dabei stirbt. Und so lange, so bis zum Ende wird er da nichts zu sagen. Und jetzt kommt's. Angenommen, Malukyaputta, ein Mann wäre von einem Pfeil, der dick mit Gift bestrichen war, verwundet worden und seine Freunde und Gefährten, seine Angehörigen und Verwandten brächten einen Wundarzt herbei, um ihn zu behandeln. Der Mann würde sagen, ich werde nicht zulassen, dass der Wundarzt diesen Pfeil herauszieht, bis ich weiß, ob der Mann, der mich verwundet hat, ein Adliger oder ein Brahmane oder ein Händler oder ein Arbeiter war. Und er würde sagen, und ich werde nicht zulassen, dass der Wundarzt diesen Pfeil herauszieht, bis ich den Namen und die Familie des Mannes, der mich verwundet hat, weiß. Und er würde sagen, ich werde nicht zulassen, dass der Wundarzt diesen Pfeil herauszieht, bis ich weiß, ob der Mann, der mich verwundet hat, groß, klein oder von mittlerer Größe war. Und er würde sagen, ich werde nicht zulassen, dass der Wundarzt diesen Pfeil herauszieht, bis ich weiß, ob der Mann, der mich verwundet hat, von schwarzer, brauner oder gelber Hautfarbe war. Und er würde sagen, ich werde nicht zulassen, dass der Wundarzt diesen Pfeil herauszieht, bis ich weiß, ob der Mann, der mich verwundet hat, in diesem oder jenem Dorf, dieser oder jener Kleinstadt oder Großstadt lebt. So, das geht jetzt so weiter. Ich kürze das jetzt ab. Also dann geht es noch die Frage, ob er einen langen Bogen benutzt hat oder einen Querbogen, ob die Bogensehne, die er verwendet hat, aus Fasern von Schilf oder aus Hanf war, ob die Sorte der Federn auf dem Pfeil von einem sowieso Vogel, eines Geiers, einer Krähe oder eines Habichts war. Also da gibt es viele. So. All dies würde dem Mann dennoch nicht bekannt sein und mittlerweile würde er sterben. Ebenso Malukyaputta. Wenn irgendjemand sagen sollte, ich werde das heilige Leben unter dem Erhabenen nicht eher führen, als der Erhabene mir verkündet. Die Welt ist so, würde das dennoch vom Erhabenen unverkündet bleiben und mittlerweile würde jene Person sterben. Darauf bezieht sich dieses mittlerweile würde sie sterben. So, wie geht das jetzt hier weiter? Also dann kommt so eine Satzbausteine, die heißen ungefähr so. Malunkyaputta, wenn die Ansicht besteht, die Welt ist ewig, kann das heilige Leben nicht gelebt werden? Und wenn die Ansicht besteht, die Welt ist nicht ewig, kann das heilige Leben nicht gelebt werden? Ob nun die Ansicht besteht, die Welt ist ewig oder die Ansicht, die Welt ist nicht ewig, es gibt Geburt, es gibt Altern, es gibt Tod, es gibt Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung, deren Vernichtung ich hier und jetzt erkläre. Das ist die erste edle Wahrheit. Ja, also es ist unabhängig, ob jetzt die Welt ewig ist oder nicht ewig. Was ich erkläre ist, es gibt das Leid und das hat die und die Auswirkungen oder so. Genau, und dann geht es irgendwie so weiter und dann kommt er zum Höhepunkt der Lehrrede. Warum habe ich jenes unverkündet gelassen? Weil es nicht förderlich ist, weil es nicht zu den Grundlagen des heiligen Lebens gehört, weil es nicht zur Ernüchterung, zur Lossagung, zum Aufhören, zum Frieden, zur höheren Geisteskraft, zum Erwachen zu Nibbana führt. Deswegen ist es von mir nicht verkündet worden. Und was ist von mir verkündet worden? Dies ist das Leiden, ist von mir verkündet worden. Dies ist die Ursache des Leidens, ist von mir verkündet worden. Dies ist der Weg zur Aufhebung des Leidens, ist von mir verkündet worden. Nein, dies ist das Aufhören des Leidens, ist von mir verkündet worden. Und dies ist der Weg, der zum Aufhören des Leidens führt, ist von mir verkündet worden. Warum ist jenes von mir verkündet worden? Weil es förderlich ist, weil es zu den Grundlagen des heiligen Lebens gehört, weil es zur Ernüchterung, zur Lossagung, zum Aufhören, zum Frieden, zur höheren Geisteskraft, zum Erwachen, zu Nibbana führt. Deswegen ist es von mir verkündet worden. Daher, Malukyaputta, nimm das, was ich unverkündet gelassen habe, als unverkündet hin. Und nimm das, was ich verkündet habe, als verkündet hin. Das ist es, was der Erhabene sagte. Der ehrwürdige Malukyaputta war zufrieden und entzückt über die Worte des Erhabenen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann diskutieren sie noch heute. So. Das ist eigentlich die Antwort, die man von den meisten Lehrern zu diesem Thema hört. Aber wer den Pali-Kanon wirklich kennt, wird ja auf die Widersprüche des Pali-Kanons auch die kennen. Das heißt, im Digha-Nikaya, also der Textsammlung der längeren Texte, gibt es eine Lehrrede und die heißt, das ist die Lehrrede 27, die heißt die Lehrrede vom Wissen der Vorzeit. Hört, hört. Jetzt schauen wir mal, wie die beginnt. Also die beginnt irgendwie ganz unspektakulär. So habe ich gehört. Okay, das kennen wir jetzt ja schon. Zu einer Zeit weilte der Erhabene in Savatthi im Pupahain der Mutter Migaras, Klosterparkgebäude. In Mutter Migaras Klosterparkgebäude. Zu jener Zeit hatte Vasetta und Bharadvaji, Vaja, bei den Mönchen ihre Probezeit und wünschten von den Mönchen die Vollordination. Da sich der Erhabene am Nachmittag aus der Zurückgezogenheit herausbegeben, war aus dem Klosterparkgebäude herausgetreten und ging im Schatten des Gebäudes unter freiem Himmel auf und ab. Also, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man so versucht, das wörtlich zu übersetzen, dann werden die Sätze ein bisschen holprig. Anyway, nach langen Zeiten, Vasetta, also das sagt er jetzt offensichtlich, wo sich diese Welt zusammenballen wird. Wenn sich die Welt zusammenballt, wird die Mehrzahl der Wesen zu Abhasara-Göttern. So, das sind also die Strahlen, es gibt ja im Himmel gibt es ganz viele verschiedene Ebenen, da gibt es ganz viele verschiedene Götter und eine Göttergruppe, die nennen sich die Strahlenden. So, die leben dort geistförmig, ernähren sich von Freude, selbststrahlend wandeln im Himmelsraum, leben in Reinheit und bestehen eine sehr lange Zeit. Nach langen Zeiten Vasetta kommt eine Zeit, wo sich diese Welt entfalten wird. Wenn sich die Welt entfaltet, wird die Mehrzahl der Wesen von der Abhasara-Welt abgeschieden hier erscheinen. Sie leben hier geistförmig, ernähren sich von Freude, selbststrahlend, wandeln im Himmelsraum, leben in Reinheit und bestehen eine sehr lange Zeit. So beginnt jeder Zyklus offensichtlich. So, zu jener Zeit gab es nur Flüssigkeit, nur Finsternis und Dunkelheit. Kein Mond, keine Sonne schien, keine Sterne und keine Sternbilder. Es gab keine Nacht, keinen Tag, keinen Mond, keinen Halbmond, keine Jahreszeiten, keine Jahre, keine Frauen und keine Männer. Alle Wesen wurden eben nur Wesen genannt. Für diese Wesen, Vesatta, hat sich nach langer Zeit irgendwann einmal gut schmeckendes Festes aus der Flüssigkeit ausgebreitet. Also alles ist flüssig und dann kommt irgendwas Festes und das schmeckt gut. Der Geschmack war wie reiner Honig. Dann hat Vasetta ein gewisses Wesen, das ist komisches Deutsch, also ich würde sagen, dann ist Vasetta ein gewisses Wesen gierig geworden. Mit dem Finger das gut schmeckende Feste probiert. Ach, was ist dies hier? Als es das gut schmeckende Feste mit dem Finger probiert hatte, gefiel es ihm und Gier kam auf. Und auch andere Wesen, Vasetta, dem Nachfolgen probierten mit dem Finger, hört, nur mit dem Finger, das gut schmeckende Feste. Und so entstand die Gier. Dann, Vasetta, haben die Wesen das gut schmeckende Feste genießend, es essend, es zu sich nehmend, lange Zeit gelebt. Als Vasetta die Wesen das gut schmeckende Feste genießend, es essend, es zu sich nehmend, lange Zeit lebten, kam Grobstoffliches in den Körper und unterschiedliches Aussehen auf. Offensichtlich war das eine Art Zauberfestes. Das hat dazu geführt, dass die Leute dann die einen haben wahrscheinlich Runzeln bekommen, die anderen, keine Ahnung. Und einige Wesen waren schön, einige unschön. Die schönen Wesen, und jetzt kommt's, überhoben sich über die unschönen Wesen. Interessantes Deutsch. Aber sie sagten, wir sind schöner als diese. Diese sind unschöner als wir, weil sie sich wegen ihrer Schönheit über die anderen Wesen erhoben, verschwand das gut schmeckende Feste. Dann sagten sie, oh, das Wohlschmeckende, oh, das Wohlschmeckende ist fort. Ja. Dann, Vasetta, als diese Wesen, das gut schmeckende Feste verschwunden war, als diesen Wesen, das gut schmeckende Feste verschwunden war, erschien ein Erdpilz. Das war halt so. Es erschien ein Erdpilz. Und dieser Erdpilz, der Geschmack des Erdpilz war wie reiner Honig. Und sie begannen, diesen Erdpilz zu essen und ihn zu genießen. Und dann geht das wieder weiter und dann verschwand wieder dieser Erdpilz und dann kam eine Schlingpflanze. Und die hat natürlich auch wie reiner Honig geschmeckt. No, na. Aber ja, das ging dann so ein bisschen weiter, bis dann die Schlingpflanze wieder verschwunden war und dann erschien von selbst wachsender und reifender Reis, ohne Staub, ohne Hülse, wohlriechend, vollkörnig. Was abends zum Abendessen geerntet wurde, war am nächsten Tag neu gereift und nachgewachsen. Was morgens zum Frühstück geerntet wurde, war am Abend neu gereift und nachgewachsen. Keine Abnahme war zu merken. Dann, ja, als Vasetta die Wesen von den selbst wachsenden und reifenden Reis genießend, ihn essend, ihn zu sich nehmend lange Zeit lebten, kam Grobstoffliches in den Körper. Okay. Und unterschiedliches Aussehen auf, das hatten wir auch schon, es erschien bei den Frauen das weibliche Geschlecht, bei den Männern das männliche Geschlecht. Die Frau betrachtete lange Zeit den Mann. Der Mann betrachtete lange Zeit die Frau. Als sie sich lange Zeit gegenseitig betrachtet hatten, entstand Erregung und brennende Sehnsucht erfüllte die Körper. Durch die brennende Sehnsucht ergaben sie sich dem Geschlechtsverkehr. Wenn zu jener Zeit, Vasetta, die Wesen sahen, dass Geschlechtsverkehr ausgeübt wurden, haben manche sie mit Erde beworfen, manche mit Asche beworfen, manche mit Mist beworfen. Verschwindet ihr Unreinen, verschwindet ihr Unreinen. Wie kann man derartiges mit anderen tun? Na gut, aber sie haben es offensichtlich weitergetan. Und also so sind Mann und Frau entstanden und so ist die körperliche Gier entstanden. Und ja, und dann kam, also ich kürze das ein bisschen ab, und weil das ist ja ein längerer Text, ja, Digga Nikaya, müssen wir ein bisschen kürzen. Und dann kam Vasetta, einem träge veranlagten Wesen, Mann oder Frau ist hier offen geblieben, folgender Gedanke. Ach, warum plage ich mich am Abend zum Abendessen und am Morgen zum Frühstück den Reis zu holen? Gut wäre es, wenn ich nur einmal hole den zum Abendessen und zum Frühstück zusammen den Reis. Sehr findig. Dann holte Vasetta, dieser Mensch, nur einmal Reis zum Abendessen und zum Frühstück. Da kam Vasetta, ein anderer Mensch, zu diesem Wesen und sagte folgendes: Komm, lieber Mensch, lass uns Reis holen gehen. Nicht nötig, ich habe bereits Reis geholt. Aha! Daraufhin kam der nächste Mensch auf die Idee, für 2 Tage Reis zu holen. Findig. Daraufhin kam der nächste Mensch auf die Idee, für 4 Tage Reis zu holen. Und dann für 8 Tage kam jemand auf die Idee. Und dann begannen die Wesen, den Reis zu horten, Vorrat zu bauen, zu bilden. Und das Problem entstand, dass der abgeerntete Reis nicht mehr nachwuchs. Eine Abnahme war sichtbar. Spärlich wuchs der Reis. Dann, Vasetta, versammelten sich die Wesen und jammerten. Üble Dinge sind bei den Wesen entstanden. Wir waren einst geistförmig, ernährten uns von Freude, Selbststrahlen, wandelten im Himmelsraum, lebten in Reinheit. Und dann so, und dann schaut uns an, wo wir gelandet sind. So, ich mache mal einen Sprung. So, und da der Reis nicht mehr nachwuchs oder nur noch spärlich nachwuchs, kam jemand auf die Idee, so lass uns nun die Reisfelder aufteilen und Grenzen ziehen. Dann, Vasetta, haben die Wesen die Reisfelder aufgeteilt und Grenzen gezogen. Dann hat Vasetta ein gewisses gierig gewordene Wesen. Auch hier ist offen, ob es eine Frau oder ein Mann war, den eigenen Anteil schonend, von einem anderen Anteil nicht Gegebenes genommen und gegessen. So kam der Diebstahl in das Leben. Die Wesen haben es festgehalten und gesagt, O Wesen, Unheilsames hast du getan, weil du den eigenen Anteil schonend, von einem anderen Anteil nicht Gegebenes genommen und gegessen hast. Liebes Wesen, mache so etwas nicht noch einmal. So sei es, antwortete Vasetta das Wesen den anderen Wesen. Zum dritten Mal Vasetta hat das Wesen den eigenen Anteil schonend und so weiter. Das heißt, er hat offensichtlich wieder geklaut und geklaut und geklaut. Und dann ist offensichtlich einigen der lieben Wesen der Geduldsfaden gerissen. Einige haben mit der Faust geschlagen, einige mit Steinen geworfen, einige mit einem Stock geschlagen. Von da an, Vasetta, gab es Nehmen von Nichtgegebenen, Tadel, falsche Rede, Ergreifen von Stöcken. So könnte man sagen, ist die Gewalt in das Leben gekommen. Und dann, Vasetta, versammelten sich die Wesen und jammerten. Üble Dinge sind bei den Wesen entstanden, nämlich Nehmen von Nichtgegebenen, Tadel, falsche Rede, Ergreifen von Stöcken. So lasst uns nun ein Wesen erwählen, das den zu Tadelnden in rechter Weise tadelt, den zu Bestrafenden in rechter Weise bestraft, den Auszuschließenden in rechter Weise ausschließt. Dem werden wir einen Teil des Reises abgeben. Und dann? So sei es, antworteten die Wesen, den anderen Wesen. Und wählten einen, der diesen Job übernahm. Und das war dann der Erwählte. Wobei Erwählter ist eigentlich müsste es heißen, der Gewählte. Und als zweiter Begriff für diese Funktion nannten sie ihn den Fürsten. Und weil Vasetta er andere mit Gerechtigkeit erfreute, ist als dritter Begriff Raja, also König geprägt worden. So, Vasetta, entstanden die Begriffe für das Fürstentum in der alten Vorzeit. Unter gleichen Wesen, nicht unter Ungleichen, unter gleichrangigen Wesen, nicht unter Ungleichrangigen, durch Gesetzmäßigkeit, nicht durch Ungesetzmäßigkeit. Denn das Gesetz steht als höchstes über den Wesen dieser Welt und darüber hinaus. Dann kam einigen dieser Wesen folgender Gedanke. Üble Dinge sind bei den Wesen entstanden, nämlich Nehmen von so, so lasst uns nun von unheilsamen Dingen fernhalten. Sie hielten sich von üblen, unheilsamen Dingen fern. Von üblen, unheilsamen Dingen sich fernhalten, wurden sie Brahmanen genannt. So, dann überspringen wir. Und von diesen Wesen haben einige Wesen Geschlechtsverkehr ausgeübt und bürgerliche Berufe betrieben, weil Vasetta sie Geschlechtsverkehr ausübten und bürgerliche Berufe betrieben, wurden sie Bürger, Bürger genannt. Das ist die dritte Kaste. Und die Wesen, die übrig geblieben waren, betrieben rohe und grobe Tätigkeiten. Weil Vasetta sie rohe und grobe Tätigkeiten betrieben, wurden sie, jetzt steht hier die deutsche Übersetzung, niedrige, niedrige genannt. So Vasetta entstanden die Begriffe für das Niedrige in der alten Vorzeit. Im Pali-Original steht Sudha. Und Sudha ist der Begriff, meint die Dienenden, und das ist der Begriff für die vierte Kaste. Und zwar die niedrigste Kaste. So, vielleicht mache ich da mal das Ende. Also, ja, also vielleicht lassen wir das hier so stehen. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass der Buddha sich offensichtlich nicht an seinen eigenen Ratschlag gehalten hat und spekuliert. Man könnte auch sagen, er hat natürlich eine alte Geschichte übernommen über Weltentstehung und die Entstehung der Menschen. Aber das Besondere, darauf kann ich jetzt leider nicht mehr so wirklich im Detail eingehen, das wäre vielleicht was fürs nächste Mal, aber ich sage es in zwei Sätzen. Das Besondere in diesem Text ist, dass der Buddha das Kastensystem als etwas, was die Menschen entwickelt haben, darstellt. Im Gegensatz zu dem, wie das die Brahmanen darstellten. Die Brahmanen haben das ja aus göttlichem Ursprung dargestellt, von diesem göttlichen Wesen, was geopfert wird, Purusha, und wo dann der Kopf die Brahmanen waren, die Arme waren die Krieger, der Körper waren, glaube ich, die Händler und die Beine waren die Diener, irgendwie so. Das heißt, der Ursprung ist ist göttlicher Natur, übernatürlicher Natur. Und das macht einen Unterschied, ob man sozusagen dieses Kastensystem, was zu dem Zeitpunkt noch viel offener und variabler war, es hat sich erst sozusagen eingeengt ab dem 3. Jahrhundert, also ab sozusagen der Hinduismus die Macht total übernommen hat in Indien oder in großen Teilen von Indien. Und ja, also das ist ein wesentlicher Unterschied, finde ich, ob man es soziologisch erklärt, als Übereinkunft unter Gleichen. Wir wählen uns jemanden, der halt Richter ist, der Kriegsherr ist. Ja, also auch die Kriegsherren wurden immer gewählt. Warum? Also wurden auch bei den Griechen gewählt, also in Athen, in der athenischen Demokratie. Also da wurden fast alle Jobs wurden durch Los bestimmt. Nur die Strategen, also die Kriegsherren, die 10 Strategen, die wurden gewählt, weil, nicht unklug, der Typ, der die Leute anführt, muss sich ja auskennen. Der muss ja wissen, wie man kämpft, wie man sozusagen ein feindliches Heer. Deswegen geht das nicht per Los, deswegen geht es nicht per Geburt, sondern per Fähigkeit. Und das macht man durch Wahl. Und das war in Indien genau das Gleiche. Aber der entscheidende Punkt, glaube ich, dieses Textes ist nicht die Spekulation, sondern ist die menschliche Entwicklung von dieser berufsständischen Einteilung der Gesellschaft. So müsste man das beschreiben. Und das ist ein positiver Unterschied zum Brahmaismus, also der Vorläufer Religion des späteren Hinduismus. Ich finde, ich habe jetzt auf die Frage, hat der Buddha was zur Entstehung der Menschen, glaube ich, ausführlichst Stellung genommen. Danke.